Ich hoffe, dass ihr in der Stille angekommen seid, dass ihr auch bereit seid, eben zu hören und mit zum Reden, mit zum Denken, was Gott uns zu sagen hat, um unsere Perspektive auf die Welt mit Gottes Augen einfach zu sehen. Das ist das, was wir auch ja immer wieder aufs Neue versuchen, dass wenn wir das Wort Gottes betrachten, dass wir darin einen Blickwinkel kriegen, wie Gott eigentlich alles sieht. Ich bin mit euch ja auf einer Wanderschaft in Apostelgeschichte und wir stecken im 6. Kapitel. Da würde ich mit euch gern die ersten 4 Verse nochmal lesen. Das ist auch so eine Schatztruhe, die wir öffnen wollen, und so manche Verse geben sehr, sehr viele Themen her, über die es sich immer wieder lohnt, nachzusinnen. Und so heute lesen wir die ersten 4 Verse im 6. Kapitel Apostelgeschichte. Es ist ja die Zeit, als die Apostel ja im Hohen Rat quasi gefangen genommen gewesen sind und wo man ihnen verboten hat, das Wort Gottes weiter zu erzählen, aber sie haben sich vom Gott wieder neu stärken lassen und sie sind ausgezogen, haben das Wort weiter verkündigt und haben dadurch auch wirklich ein Wachstum in der Gemeinde erfahren dürfen. Und dann Vers 1 heißt es dann weg: In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber riefen die Mengen der Jünger herbei und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. In den ersten Kapiteln vom Apostelgeschichte sehen wir sehr häufig immer wieder den Charakter und das Wesen von der Gemeinde. Und wir sehen, dass die Gemeinde auch vom Herrn selber einen Auftrag gekriegt hat, nicht nur die Welt aus der Perspektive von Gott zu sehen, wie Gott die Welt sieht, sondern dass wir auch hingehen sollen, um dieser Welt das Evangelium zu verkündigen. Und das ist das, was die Apostel, was die erste Gemeinde im Fokus gehabt hat, dass sie das Wort Gottes unbedingt unter allen Umständen den Menschen weitergeben wollte. Und sie hatten äußere Schwierigkeiten, die sie bestehen mussten. Und in diesem Kapitel kommt auch vor, dass es einen inneren Kampf gab, innere Schwierigkeiten, wo das gar nicht so einfach war. Es heißt eben schon vom Vers weg eben dieses Aber. Und der Schwerpunkt der Gemeinde, des geistlichen Lebens der Gemeinde, war da eben in einem Angriff ausgesetzt. Aber die Apostel ließen sich vom Geist Gottes führen und sie sind festgeblieben, haben gesagt: Nein, wir wollen im Dienst des Wortes verharren. Wir wollen das Wort Gottes nicht vernachlässigen. Also der Schwerpunkt der Gemeinde, das haben wir das letzte Mal gesehen, das liegt eben daran, das Wort Gottes zu bedienen und nicht zu vernachlässigen. Das alles andere, wie zum Beispiel Werke der Nächstenliebe, Freundlichkeiten und sowas, ist dem untergeordnet. Und doch ist das noch nicht das Ende unserer Geschichte. Weil daraus ergibt sich natürlich uns auch eine Frage: Wie verwirklicht die Gemeinde das in der Praxis? Wie setzt sie das um? Wie kommt es dazu, dass, wenn wir in Vers 7 lesen, und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Wie hat die Gemeinde das dann in die Praxis umgesetzt, dass daraus sichtbar Frucht entstanden ist? Wenn wir gegenwärtig in die Gemeinden schauen, in die Kirchen gehen, da wird viel darüber diskutiert, wie man das Evangelium verkündigen soll, sodass Frucht entsteht und die viele, viele Menschen für Gott gewonnen werden. Wie kann das Evangelium so verkündigt werden, dass Menschen erreicht werden? Und da gibt es oft verschiedene Vorschläge. Die Menschen wollen gleich kreativ und aktiv werden und haben verschiedene Vorschläge. Ich habe mal zwei große Grundrichtungen rausgelegt, wo man viele, viele dazwischen steht. Eine Meinung ist, die Menschen sind heute ja sehr gebildete und schlaue Menschen geworden. Ihr Intellekt ist höher, wie früher war. Deswegen müssen wir die Menschen so ansprechen, dass wir sie abholen können. Wir brauchen gelehrte Verkündiger. Also da bräuchte man Psychologen, Soziologen und einfach auch Leute, die Theologie studiert haben, damit sie einfach das Niveau der Menschen heute ansprechen können. Das führt dann manchmal im extremsten Fall dahin, dass man sagt, ja gut, weil ja die Menschen so gebildet sind, können wir nicht mehr alles eins zu eins, was in der Bibel drin steht, auch so den Menschen weitergeben. Wir müssen da schon ein paar Abstriche machen. Das ist eine These. Zweite These geht dahin, dass Menschen sagen, ja, es genügt nicht nur den Verstand von Menschen anzusprechen, wir müssen den ganzen Menschen im Inneren ansprechen. Also wir müssen das Herz erreichen, den Willen vielleicht auch von den Menschen erreichen. Ja, und das geht halt nicht mehr in der üblichen Art und Weise, wie die Menschen damals die Verkündigung verstanden haben. Heute müssen wir die Menschen schon vom Stuhl reißen. Deswegen müssen wir emotionaler vorgehen. Es wird einfach dann auch die Verkündigung in der Hinsicht verändert, dass man eine Unterhaltung mehr versucht aufzubauen und dass man vielleicht die Menschen mehr ja in einer Art Show aufbauen kann, dass sie uns das gewohnt sind, wie sie es halt vom Fernsehen gewohnt sind. So reale Shows, wie es halt gesehen wird im Fernsehen, dass man das quasi eins zu eins widerspiegelt in der Verkündigung. Dadurch passiert es dann manchmal, dass man das Wort Gottes gar nicht mehr zu Wort kommen lässt. Man liest gar nicht mehr aus dem Wort, sondern man bringt nur noch Berichte über das Wort. Aber das Wort selber wird nicht mehr vorgetragen. Und die Menschen, die machen das aus einer Überzeugung, dass das richtig ist. Das kann man ihnen auch nicht verwehren, dass es aus einer falschen Haltung heraus geschieht. Aber es passiert eben und Menschen fragen sich, wieso ändert sich trotzdem nichts. Eine Mutter klagt mal einem Missionar. Mein Sohn hat gar keinen Sinn für Gespräche über Gott und mit dem Evangelium kann ich gar nicht mehr kommen. Dann streiten wir sofort. Darauf erwiderte dann der Missionar, sprechen Sie lieber mit Gott über Ihren Sohn als mit Ihrem Sohn über Gott. Und das, liebe Gemeinde, soll heute das Thema sein. Sprechen wir lieber mit Gott über Menschen, über eure Angehörigen, als dass wir zuerst gleich über den Menschen, über Gott reden. Ich nehme das aus dem vierten Vers in unserem Text. Da heißt es, wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Wir aber werden im Gebet verharren, oder wie es in der Thomson-Studienbibel heißt, wir aber wollen ganz beim Gebet bleiben. Und wir haben letzten Sonntag schon eine gute Botschaft gehört, da geht es um die seelsorgerliche Gebet. Und heute die Predigt habe ich überschrieben mit dem Vorrangstellung des Gebets. Und ich kann euch auch nur dazu ermutigen, dass wir uns auch wieder als Gemeinde zum Beispiel am Mittwoch zum Gebet zahlreich versammeln. Warum, fragen wir uns heute Morgen, warum räumen die Apostel dem Gebet eine Vorrangstellung ein? Vorrangig erstmal zu beten, bevor wir handeln. Warum sollen die Apostel, warum wollen sie das ganz im Gebet verharren, ist ein erster Punkt, über den wir uns Gedanken machen. Der zweite wäre, was haben die Apostel denn erkannt, dass sie im Dienst des Wortes vorrangig im Gebet verharren? Haben die Apostel was gesehen, was wir heute nicht mehr sehen? Und drittens, was geschieht mit dir, wenn du im Gebet ganz auf Gott verharrst. Ja, warum wollen die Apostel sich stets im Gebet umgeben? Warum sind sie nicht gleich aktiv geworden, sind erfinderisch geworden und haben sofort überlegt, wie sie den Menschen auf dieser Welt das Evangelium weitergeben können? Nein, sie verharrten erstmal im Gebet. Nun, wenn wir in Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir, wie die Welt, wie der Hohe Rat über die Apostel gedacht haben. Und die Apostel wurden von ihnen als schwache Menschen gesehen. Sie waren ungelehrte, ungebildete Leute. Sie hatten nichts, was sie eigentlich aus sich heraus vorzeigen konnten. Und das wussten die Apostel auch. Sie wussten, dass sie schwach sind. Sie wussten, dass sie eigentlich nicht aus sich heraus etwas verändern können und Menschen vielleicht retten können. Und deswegen, weil ihnen ihre eigene Schwachheit bewusst vor Augen standen ist, war ihnen klar, wohin sie sich wenden müssen, damit sie diesen Auftrag auch erfüllen können. Sie hatten das Prinzip, dass Gebet vorrangig vor Aktivität kommt. Wir können das auch in der Apostelgeschichte immer wieder sehen. Wenn wir zurückschauen ins vierte Kapitel, dann sehen wir zum Beispiel von Vers 31 weg, das ist die Zeit, wo den Aposteln von außen verwehrt wurde, das Evangelium zu verkündigen. Niemand, die ganze Gemeinde sollte nicht mehr über das Evangelium sprechen. Und dann hat sich die Gemeinde zurückgezogen und hat zuerst das alles vor Gott gebracht im Gebet. Vers 31, und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Als sie gebetet hatten, Männer, die mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, konnten dann freimütig auftreten und das Evangelium verkündigen. Nicht aus ihrer Kraft, sondern durch die Kraft des Geistes, der ihnen wohnte. Und dann versuchten sie auch beständig an dieser Quelle der Kraft, an dieser Quelle der Weisheit zu bleiben. Und das haben sie eben durch das Gebet getan. Und ihre Stärke und ihre Weisheit lag nicht in ihrer irdischen Kraft und Stärke, sondern das lag eben dadurch, dass der Geist Gottes ihnen Kraft und Weisheit vermittelt hat. Die Apostel wollten sich der Verbundenheit von Gott hingeben und wollten von ihm Rat und Führung erhalten. Das ist der Grund, warum sie dem Gebet immer wieder den Vorzug gegeben haben. Ich möchte mit euch noch den zweiten Korintherbrief lesen. 2. Korinther, 2. Kapitel. Zweiten Korinther 2, Vers 14 schreibt Paulus, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jeden Ort durch uns offenbart. Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die errettet werden. Und unter denen, die verloren gehen, den einen ein Geruch vom Tod zum Tod, den anderen aber ein Geruch von Leben zu Leben. Gott führt die Gemeinde. Er führt jeden Gläubigen, auch die Apostel haben das wieder hier auch bezeugt. Er führt sie in Christus sichtbar hier auf Erden umher. Und Paulus sagt, es ist wie ein Wohlgeruch. Für den einen ist es ein Geruch zum Leben, für den anderen mehr das Geruch zum Tode, weil es für sie ein Gericht bedeutet. Und interessant ist, dass am Ende vom Vers 16, Paulus sagt, und wer ist dazu tüchtig? Wer ist dazu tüchtig, dieses Werk zu tun, dass wir Menschen das Evangelium so geben können, dass sie hindurchdringen zum Leben? Wer kann das als Mensch tun? Paulus stellt hier die Frage. Wer kann Tote retten, dass sie leben? Paulus wusste, aus sich heraus kann er das nicht. Aber in Vers 17 heißt es dann weiter, und wir treiben keinen Handel mit dem Wort Gottes, wie die meisten, sondern wie aus Lauterkeit, sondern wie aus Gott reden wir vor Gott in Christus. Aus Gott reden wir vor Gott in Christus. Die Welt denkt oft, dass ihre Gelehrsamkeit, ihre Erfindungen, ihre Unterhaltungen, die sie mit den Menschen führen, dass das Einfluss nimmt, dass wir die Welt verändern können zum Guten. Deswegen werden dann von Politikern manchmal Massen beeinflusst, damit die Massen das tun, was die Politiker an Ideologien umsetzen wollen. Mit dem Ziel, eine bessere Gemeinschaft unter uns, eine Verbesserung. Aber die Apostel wussten ganz genau, dass das nicht reicht. Das ist menschliche Weisheit und du kannst Menschen nicht wirklich grundsätzlich verändern. Und die Gemeinde muss sich auch immer wieder bewusst sein, dass eine Verkündigung und dass ein Zeugnis zuallererst auf eine Kraftquelle zurückgeführt werden muss. Und das haben die Apostel immer wieder gemacht. Sie sind zu Gott gegangen und haben ihm gebeten, dass er ihnen Kraft und Weisheit gibt, wenn sie das Wort Gottes der Welt anbieten. Und deswegen blieben sie beharrlich im Gebet. Das ist ein Muster, den die Apostel und die Gemeinde immer wieder aufzeigen. Und in unserem Text heißt es eben in Vers 17 eben, aus der Abhängigkeit aus Gott reden wir die Dinge, die Gott uns gegeben hat, durch sein Evangelium. Aber nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Abhängigkeit von Gott. Und vor Gottes Thron in Christus stehen wir. Wir sind durch den Glauben mit Christus verbunden und stehen mit Christus vor dem Thron Gottes. Und da wird Geschichte geschrieben. Da kann eine Welt verändert werden. Und in dieser Verbundenheit wollten die Apostel immer sein. Deswegen suchten sie die Nähe Gottes immer im Gebet. Paulus wusste um die Schwachheit der menschlichen Natur, um das Fleisch, in dem wir stecken. Und deshalb hatte er, wenn er Verkündigung ausgeübt hat, hat er auch ein Ziel in seinem Leben gehabt. Und das finden wir im Buch davor, im 1. Korintherbrief. Da finden wir im 2. Kapitel, auch in den Versen 3 bis 5, wo er das Ziel bei seiner Verkündigung auch zum Ausdruck bringt. In Vers 3 heißt es noch, ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. Warum in Schwachheit und Furcht und Zittern? Das kann auch sein, weil er gewusst hat, dass kein Mensch in der Lage ist, Menschen zu retten. Das kann er nicht aus sich heraus, auch nicht durch seine Gelehrsamkeit oder seine Weisheit. Und deswegen sagt er, und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredeten Worten der Weisheit, sondern in Erwartung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Sein Ziel ist es, wenn er das Wort Gottes weitergibt, ob in einem Zeugnis zwischen zwei Menschen oder in einer größeren Versammlung, dann hat er immer die Gefahr gesehen, dass wenn jetzt hat ich mit diesen Menschen oder mit den Menschen reden, dass worauf schauen denn die Menschen? Die schauen natürlich auf die Person, die sie sehen. Und die hoffen sich von der Person immer Hilfe. Dass die Person die Kraft hat, sie zu retten. Dass die Person die Weisheit hat, dass sie wissen sollen, was sie tun sollen. Aber die Zuhörer schauen auf eine menschliche Kraft und auf eine menschliche Weisheit. Und das wollte Paulus nicht. Er wollte Menschen dazu führen, dass sie eben nicht auf menschliche Weisheit vertrauen, sondern auf eine göttliche Weisheit. Er wollte Menschen dazu führen, dass sie in ihm nicht den irdischen Paulus sehen, sondern Christus offenbar wird, dass sie die Weisheit Gottes erkennen. Und deswegen erzählt er dann auch in den folgenden Versen bis Vers 7, dass das, was er weitergeben möchte, das, was er redet, eben Gottes Weisheit ist, was die Menschen erreichen soll und nicht seine Weisheit. Das Gebet ist ein elementares Zeichen des Glaubens an Gott, der gegenwärtig mächtiglich ist. Wenn du einen Glauben hast, wo Gott klein ist, dann wirst du auch nicht zu ihm beten. Wenn du einen Glauben an Gott hast, der sehr mächtig ist, dass er die Himmel geschaffen hat und die Erde in seiner Händen hält, dann wirst du auch Großes vor diesem Gott erbeten. Und das Gebet ist wie unser Glaube, das will wachsen. Und das einfachste und das kleinste Gebet ist manchmal einfach, dass man sich real vorstellt, dass Gott einfach gegenwärtig ist. Und das, was ich hier bin und dass ich existiere, von ihm kommt. Dafür kann ich Gott erstmal Danke sagen. Und ich kann zu Gott beten und sagen, Herr, gib mir, weil ich weiß, mit wem ich es zu tun habe. Ich habe es mit einem Schöpfer zu tun, der alles in seinen Händen hält und der mir alles, was ich zum Leben benötigen, geben kann. Aber das Gebet wächst wie dein Glaube auch und dir wird bewusst, wenn du vor Gott stehst, dass du schuldig bist, dass du nicht perfekt bist, nicht ohne Makel bist. Und deswegen betest du auch, Herr, vergib mir. Wir erkennen immer deutlicher, wenn wir im Gebet vom Herrn sind, dass wir schwache Menschen sind, dass wir fehlerhafte Menschen sind, dass wir nicht wirklich die Weisheit mit Löffeln gegessen haben. Und wir bitten Gott um Vergebung alle Zeit, wenn wir durch diese Welt leben, im Gebet. Und wenn du eine Vergebung vom Herrn empfangen hast, wenn du das probiert hast, wie köstlich das ist, dass dir Gott vergeben hat, dann möchtest du ja auch, dass anderen vergeben wird. Und deswegen betest du darum, Herr, vergib den anderen, vergib auch ihnen. Du willst, dass andere Menschen, und du hast gar keinen Nutzen davon, auch diese Freiheit und dieses Glück erfahren, was es bedeutet, vor Gott stehen zu können und eine Vergebung für sich in Anspruch zu nehmen. Und dann wächst dein Gebet und dein Glauben vielleicht weiter, dass du betest, Herr, nimm mich hin. Wer so viel Gnade empfangen hat, erbittet auch im Geist, dass Gott einen gebrauchen kann, damit er dadurch auch hinausgeht und anderen Menschen vielleicht zu dienen, um ein Glas Wasser nach einem Waldrand zu tragen, wie Gott das auch immer gebrauchen möchte. Herr, nimm mich mit hin. Und du betest dann, wenn du Erfahrungen mit Gott gemacht hast, dass Gott dich gebrauchen möchte, dann betest du vielleicht auch, Herr, nimm mein Wille und mach dein Willen daraus. Nicht mehr, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und diese Erneuerung deines Denkens, deines Sinnes, die geschieht Tag für Tag. Und umso mehr du im Gebet mit dem Herrn verbringst, umso mehr wird in dir ein Charakter geformt, den wir alle kennen. Das ist der Charakter unseres Herrn. Der leuchtet dann auf. Christus in euch, heißt es, ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch ist auch die Hoffnung und das Zeugnis, dass die Welt das Evangelium erkennen kann. In der Hoffnung freut euch, im Bedrängnis hart aus. Aber es heißt dann auch, im Gebet haltet an. Das Gebet vernachlässigt nicht. In dem Gebet verharrt. Und dann wandelt sie in den Grundsätzen der Liebe Gottes. Und du wandelst vor Gott in Christus, vor seinem Thron, aber auch in Christus vor dieser Welt. Das ist der Grund, Warum? Die Apostel gewusst haben, dass sie selber das Gebet auch brauchen, damit das Evangelium nach außen dringen kann. Aber es gibt noch einen weiteren Grund. Wir sind beim zweiten Punkt. Was für eine Problematik gibt es bei der Verkündigung des Evangeliums, welches die Apostel dann erkannt haben, was wir vielleicht vergessen haben, was aber notwendig ist, damit Menschen gerettet werden, damit die Welt verändert wird. Wir haben das Evangelium in einer Seite und wir haben die Welt auf der anderen Seite. Und jetzt wollen wir die Welt mit dem Evangelium konfrontieren. Wir wollen, dass die Menschen ja die frohe Botschaft erfahren. Woran sieht ihr das Problem? Wenn ich euch jetzt gedanklich nur bitten würde, hebt mal die Hände. Was ist das Problem, dass so wenig Menschen gerettet werden? Dass so viele mit dem Evangelium nichts zu tun haben? Ist das Problem das Wort Gottes, das Evangelium? Nicht wirklich Hände hochheben, aber Gedanken, macht euch Gedanken. Ist das vielleicht das Problem? Oder ist das Problem daran, dass die Welt so ist, wie sie ist und sich ja schon so viel tausendmal gedreht hat? Also die Welt ist vielleicht das Problem? Oder liegt das Problem an der Kommunikation? Wie bringe ich die Botschaft zu den Ohren der Welt? Wo würdest du deine Hand aufhalten? Welches siehst du als Problem? Mag jeder für sich selber jetzt entscheiden, dass die Botschaft das Problem sein könnte. Nun, das Evangelium versucht, dass dir Christus vor Augen gemalt wird, damit du Christus erkennen kannst. Und von unserem Herrn heißt es in der Schrift, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Also das Evangelium, das Wesen des Evangeliums hat sich nicht verändert. Es ist wirksam, das ist gestern, heute und morgen wirksam. Es ändert sich also nicht. Kann also nicht das Evangelium das Problem sein. Vielleicht ist es ja der Kreislauf der Welt. Die hat sich ja jetzt nun mal schon so oft gedreht und wir haben so viele Dinge vielleicht erfunden und alles hat sich ja irgendwie radikal geändert. Aber das Zeugnis der Schrift sagt über die Welt in Prediger 1, Vers 9, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Was eins gewesen ist, wird wieder sein. Es gibt nichts Neues. Ja, früher sind sie noch nicht in den Mond geflogen. Früher konnten sie nicht Raketen bauen. Ja, die Technik mag sich vielleicht verändert haben. Aber der Mensch und sein Problem ist immer noch das Gleiche. Also bleibt das Problem der Kommunikation. Wie schaffe ich das, dass das Evangelium zu den Menschen kommt? Hier liegt eben auch ein großes Problem, aber auch ein großes Missverständnis vielleicht von manchen Christen von heute. Menschen meinen, ja, wenn du dein Problem jetzt daran siehst, dass die Welt sich verändert hat, dann musst du ja anders kommunizieren, dann muss ich ja anders mit Menschen reden. Wir denken, die Botschaft musst du auch verändern, weil die Botschaft muss ja so geredet werden, dass es die Menschen verstehen. Also veränderst du oder passt du die Botschaft an Menschen, wo du meinst, die sind auch ein wenig anders geworden. Die Welt muss ihresgleichen einfach die Botschaft verkündigt werden, weil die Welt heute anders ist wie früher. Und dann haben wir oft das Problem, dass wir völlig alles auf den Kopf stellen und ganz neue Methoden ausprobieren wollen. Aber das Problem ist ja nicht, dass sich die Welt verändert hat. Das Problem ist auch nicht, dass sich das Evangelium verändert hat. Sondern wie kommuniziere ich das Evangelium, dass der Mensch Nutzen davon zieht? Also ist das grundsätzliche Problem nochmal ein anderes. Und die Apostel haben etwas erkannt, was wir vielleicht vergessen und verdrängt haben. Den Apostel war es klar, ins Gebet zu gehen. Warum ins Gebet, wenn ich doch direkt gleich das Evangelium 1:1 übertragen kann? Schauen wir im Epheserbrief nach. Epheserbrief, 6. Kapitel. Da sehen wir, dass die Apostel um eine Wahrheit wissen, die wir allzu leicht vergessen. Epheser 6 lesen wir den Vers 12. Und da heißt es, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Wow. Denn unser Kampf, unser Problem ist nicht die Welt, weil sie sich schon so oft gedreht hat. Unser Problem ist eigentlich auch nicht der Mensch selber, obwohl er heute im 21. Jahrtausend lebt. Unser Problem ist, dass wir einen Kampf haben, dass wir es mit Mächten zu tun haben, die diese Welt verschlungen hat, die diese Welt in Gefängnis hält. Die Erde ist von Finsternis umgeben. Und das sehen wir ja auch, wenn wir mit dem Teleskop hochschauen. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern ist ein geistiger Kampf. Und deswegen wird er auch im Gebet vorerst mal ausgeübt. Wir kämpfen gegen eine Macht an, die noch jeden natürlichen Menschen überwunden hat. Das müssen wir uns vor Augen stellen. Adam war, wie Gott ihn erschaffen hat, vollkommen in der Hinsicht, dass er intelligent, stark und weise war. Er hat im Paradies gelebt, ihm hat nichts gemangelt. Und trotzdem hat ihn der Feind, hat ihn die Finsternis besiegt. Und nach Adam kamen viele andere großen Männer Gottes. Und alle waren sie, wenn sie auf ihre eigenen Kräfte baut haben, schwach und wurden besiegt. Und die Apostel wussten das. Und die Apostel wussten, wenn sie die Botschaft weitergeben, dann haben sie es mit einem Gegner zu tun, mit einer Macht, mit einer Finsternis, die stärker ist als wie unsere Kraft und unsere Intelligenz und unsere Möglichkeiten. Die menschliche Klugheit, auch wenn du neue Methoden anwendest, wenn du in den Verstand oder in das Herz gehen willst, ist machtlos, wenn die Finsternis sich dagegen strebt. Und warum ist es so? Weil die bösen Mächte einen Einfluss nehmen auf Menschen. Und die bösen Mächte nehmen auch einen Einfluss auf den Verstand und auf das Herz und auf den Willen von Menschen. Und so ist es, dass wenn wir im Epheserbrief lesen, ich schlage mal eine Seite zurück, Epheser 4. Kapitel, da finden wir, wie die Bibel uns das zeigt, wie der Mensch gefangen ist. Und im 4. Kapitel lesen wir die Verse 17 bis 19. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln. Und jetzt kommt es in Nichtigkeiten ihres Sinnes. Sie sind verfinstert an Verstand, fremd dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Da haben wir es wirklich, das ist ein Bild, wie die Welt ist, wie die Welt heute ist, wie der Allgäuer in Kempten ist, heute. Und da wird gesagt, dass sein Verstand verfinstert ist, dass sein Herz verfinstert ist und dass du ihn auch nicht wirklich erreichen kannst durch diese Finsternis. Und die Menschen haben damals schon gesagt, steht in Psalm 14, Vers 1, heißt, der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Und die Menschen heute meinen, die sind schlau und weise, wenn sie sagen, ja Gott, den gibt's ja nicht. Den haben wir heute ja schon widerlegt mit der Wissenschaft. Und diese Aussage wurde schon getroffen, bevor Jesus Christus überhaupt auf die Erde gekommen ist. Die Menschen haben immer gesagt schon, es gibt keinen Gott und die sind heute nicht schlauer. Und meinen aber, die wären modern, wenn sie behaupten, dass es Gott nicht gibt. Die Apostel erkannten, und das schon sehr früh, dass kein Mensch, durch Argumente und durch Beweise für das Evangelium überredet werden kann. Wäre das möglich, dass man Menschen durch Intellekt, durch Weisheit überreden könnte, dann wäre die Welt heute voller Christen. Wir haben so gebildete Menschen heute. Aber das geht nicht durch die Weisheit. Du kannst durch deine Vernunft, kannst du jemanden begründen, warum du an das Evangelium glaubst. Das kann ich begründen, auch durch wissenschaftliche Fakten. Aber ich kann diejenige Person nicht dazu überreden. Ich kann ihn nicht überzeugen, weil sein Herz noch in der Finsternis hängt. Und das sagt die Bibel. Und das sagt auch eine Stelle in Johannes, im dritten Kapitel, Vers 19 heißt es, da sagt Jesus selber, darin oder dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Es gibt keinen besseren Beweis, dass das Evangelium wirksam und real ist, als wie der Herr Jesus selber. Und er ist auf die Welt gekommen. Er hat in dieser Welt gelebt, hat sein Leben gelassen und hat es wieder erlangt und sitzt jetzt beim Vater. Das ist Beweis genug für die Welt eigentlich, dass sie an ihn glauben könnten. Und doch heißt es, sie haben die Finsternis mehr geliebt als wie das Licht. Und das ist das Problem, wo wir einfach sehen müssen. Nichts auf der Erde kann den Verstand bezüglich auf der Erkenntnis Gottes von einem Menschen von uns heraus erleuchten. Also ich kann nichts dem Menschen bringen, damit er Gott erkennen kann. Es ist mir in meiner Kraft nicht möglich. Keine moderne Methode, kein intellektuelles Argument und auch kein emotionaler Aufruf, dass Menschen Gott suchen sollen. Das kann ich aus der Kraft von mir heraus nicht tun. Es ist allein Gott, der uns den Glauben an sich schenken kann. Und es gibt eine Bedingung eben, wenn Gott uns anruft, dann sollen wir darauf reagieren. Wenn Gott zu mir spricht in seinem Licht, dann soll ich auf das Licht zugehen. Und das wussten die Apostel, dass es ein geistlicher Kampf ist und deswegen mussten sie immer wieder vorrangig im Gebet verharren mit Gott. Was haben die Apostel damals erkannt, was wir heute vergessen haben? Dass sie so eifrig im Gebet verharrt sind. Im 1. Korinther 2, Vers 10 heißt es, uns aber hat es Gott geoffenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Uns aber hat es Gott offenbart. Also die Offenbarung, die Kraft muss von Gott ausgehen, nicht von uns Menschen. Die Weisheit Gottes ist völlig anders, als wie die Weisheit, die wir hier auf Erden darbringen können. Gott offenbart sich durch seinen Geist und er zeigt die Tiefen seines Wesens, damit wir das erkennen können. Und in Hebräer 3, 7 heißt es, deshalb wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Gott spricht zu uns durch das Wort Gottes. Und wenn du das hörst oder darin liest, dann sollen wir uns nicht verschließen. Dann sollen wir unser Herz nicht verstocken, weil der Geist Gottes, die Kraft Gottes will dich erreichen. Und dann, wenn es für dich heute heißt, dann öffne dein Herz. Dann geh auf Gott zu durch ein schlichtes Gebet, dass du einfach dich zu Gott wendest im Gespräch mit zu ihm. Und das kommt uns zur dritten Frage. Was geschieht, wenn ich Gott bedingungslos vertraue, wenn ich im Gebet ganz auf ihn harre? Die Apostel vertrauten darauf, dass Gott sie in ihrem Leben führt und dass er sie auch mit Kraft erfüllt für alle Herausforderungen hier auf Erden. Sie waren sich ihrer Schwachheit, ihrer Kraftlosigkeit bewusst und suchten deswegen die Nähe Gottes. Sie wussten, dass die Macht der Finsternis sich daran hindern will, dass sie eben den Menschen die frohe Botschaft weitergeben können und dass die Menschen diese Botschaft nicht ins Herz dringt. Sie tun alles dagegen. Aber es war ihnen auch bewusst, dass es Gott gibt und dass in der Verbindung mit Gott Gott eingreifen kann in diese Welt und dass er die Finsternis durchbrechen kann, dass er in die Herzen dringen kann von Menschen und eine neue Schöpfung herausbringen kann. Und das geht eben nur durch die Kraft Gottes. In Johannes 3. Kapitel hat der Herr Jesus mit Nikodemus gesprochen. Und Herr Jesus hat ihm viele Dinge gesagt, auf die er achten soll. Und dann heißt es eben auch im 3. Kapitel, Vers 3 bis 8, möchte ich mit euch lesen. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Und Jesus antwortet, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst vom Neuen geboren werden. Der Wind weht, wo du willst. Und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren wird. Der Geist Gottes fordert dich auf. Er ruft zu dir, dass du zu ihm kommen sollst und dass du dein Leben in Gottes Hände legen sollst. Du musst vom Neuen geboren werden. Das ist eine absolute Notwendigkeit, weil diese Natur, die du besitzt, verloren ist. Du brauchst eine neue Geburt, eine Wiedergeburt. Und wenn wir im 2. Korintherbrief nochmal aufschlagen und ins 5. Kapitel gehen, von Vers 17 weg, da heißt es, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das heißt, dann hat er eine Wiedergeburt erfahren. Er ist von der Macht der Finsternis ins Reich des Lichtes übergegangen. Und jetzt muss er nicht mehr der Finsternis und deren Mächte gehorchen, sondern jetzt kann er sagen, der Herr Jesus ist mein Retter, aber er ist auch mein Herr. Ich kann jetzt endlich das tun, wo er mich dazu berufen hat. Gott pflanzt in uns einen Samen der seiner eigenen göttlichen Natur in Jesus Christus. Und das ist das Prinzip des ewigen Lebens, dass Gott in dir was hervorbringen möchte, was nicht irdischer Natur ist, sondern göttlicher Natur. Dann heißt es in Vers 18 weiter, alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Alles aber von Gott. Alles kommt von Gott. Auch der Glaube. Er hat uns mit sich selbst versöhnt. Er hat Frieden gemacht, sodass wir mit Gott Frieden haben können. Aber das hat er vollbracht. Das Grundbedürfnis von den Menschen, dass sie ja getrennt sind von Gott, das ist ja immer noch da. Das hat ja die Welt immer noch, dass dieses Bedürfnis nicht da ist, dass sie ja Frieden suchen und haben keinen Frieden. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass der Mensch mit ihm Frieden haben kann. Und wie hat er das gemacht? In Vers 19 lesen wir, nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem ihnen ihre Übertretungen nicht zugerechnet und in uns das Wort der Versöhnung gelegt hat. Um das zu erreichen, dass Gott Frieden mit der Welt, mit uns Menschen schließen konnte, musste Gott selber in diese Welt eingreifen. Und das hat er in Jesus Christus getan. Er hat sich selbst versöhnt in Jesus Christus. Vers 21 heißt, denn der Sünde nicht kannte, also Jesus Christus, hat er für uns zur Sünde gemacht. Er hat all unsere Schuld, all unsere Sünde auf ihn gelegt, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Es brauchte Gottes Macht, um die Macht der Finsternis in deinem Leben auch zu brechen. Und diese Möglichkeit steht dir zur Verfügung. Dein Leben liegt in der Hand vom Herrn Jesus Christus. Du kannst von ihm ewiges Leben empfangen und leben, oder du kannst es ignorieren. Gott selbst aber hat das Erlösungswerk in Jesus Christus erworben und er bietet es dir an. Und in Vers 20 heißt es eben, so sieht es die Gemeinde und so sollen wir das auch weitergeben. So sind wir nun Gesandte. Und das mit dem wir sind nun Gesandte bezieht sich auf alle, die das ewige Leben in Jesus Christus haben. Auf alle, nicht nur auf die Apostel, nicht nur auf die Urgemeinde, auf jeden, der das neue Leben in Christus hat. So sind wir nun Gesandte an Christus statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir bitten an Christi Stelle hier heute an die Welt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Aufgabe, die die Urgemeinde wahrgenommen hat und das ist die Aufgabe, die die lebendige Gemeinde Gottes heute wahrnimmt. Wir bitten für Christus. Der Mensch muss erkennen, dass er in einer Rebellion gegen Gott steht. Und er muss die Waffen der Rebellion Gott gegenüber ablegen. Und das tut er durch die Buße, dass er selber erkennt, dass er eigentlich feindlich gegenüber Gott steht, dass Gott ihm eigentlich Vergebung anbieten möchte, aber er lehnt sie ab. Er zieht sein Schwert und er will nichts damit zu tun haben. Wenn du das aber erkannt hast, dann leg diese Waffen ab. Das ist Buße tun. Abzulegen die Rebellion gegen Gott und einfach auf Gott zuzugehen. Und durch den Glauben vertraue ich darauf, dass in Jesus Christus mir all meine Schuld vergeben worden sind. Und ich jetzt halt vor Gott als unschuldig stehen kann in Christus. Und in ihm ich auch alle Schätze bekomme, die er besitzt. Ich habe in Christus die Fülle. All dessen, was in Christus ist, ist auch in mir. Ich musste nur, wie der Uli heute schon gesagt hat, auch bergen. Es ist für die damaligen Urgemeinde eine Ehre gewesen, für Gott das Evangelium an Christi Stadt den Menschen weiterzugeben. Aber sie wussten, dass sie das aus sich heraus nicht selber bewältigen können. Sie brauchten die Unterstützung und die Hilfe, die Führung und die Kraft von Gott. Und deswegen hat es sie ins Gebet getrieben. Vorrangig, vor allen anderen Dingen, was sie getan haben, sind sie ins Gebet gegangen. Möge der Herr euch allen Gnade schenken, damit, wenn ihr Menschen begegnet in dieser Woche, auf der Straße oder in eurer Verwandtschaft, dass ihr euch selber als Person zurücknehmen könnt und das Angesicht und den Charakter Christi aufleuchten lassen könnt. Wie Johannes der Täufer gesagt hat, ich muss abnehmen, Christus muss zunehmen. Und das wünsche ich euch für die Woche. Amen.